Bei ZBE, der Podcast für besondere Einsatzlagen.
Ein kurzer Hinweis zu dem nachfolgenden Podcast. Das folgende Gespräch wurde im September 2023 aufgezeichnet. Im Nachgang der Erfahrungen der Naturkatastrophen in Marokko und Libyen. Nachfolgende Ereignisse werden deswegen nicht betrachtet. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zurück zu unserem Teil 2 des BZBI-Podcasts zum Thema internationale Katastrophenhilfe. Und heute, welch ein Wunder, wieder mit unserem Dozenten aus dem letzten Podcast, Wilko Beinlich. Herzlich willkommen, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier zu sein und den zweiten Teil des Podcasts mit uns abzudrehen.
Servus nochmal, hallo.
Ja, Wilko, wir haben uns das letzte Mal schon ausführlich über deinen nicht ganz stringenten Weg hier ans Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen unterhalten. Kurz zusammengefasst, wobei es tatsächlich weder deiner Vita noch deiner jetzigen Tätigkeit gerecht wird. Du bist Teamleiter am Zentrum für Kompetenz und Innovation hier am Bayerischen Zentrum für besondere Einsatzlagen. Wir haben uns das letzte Mal auch über deinen wahnsinnig umfangreichen Aufgabenpool unterhalten und was so deine Aufgaben hier am Zentrum sind. Und ich habe es vorhin erwähnt, der nicht ganz stringente Weg hier ans Zentrum führte über deine Tätigkeit als Kapitän zur See und über den ein oder anderen kleinen Umweg über die UN bist du dann hier bei uns gelandet.
Die EU.
Ah, Entschuldigung. Ja, genau, natürlich. Aber absolut. Bist du hier bei uns am Zentrum gelandet und ich freue mich, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und wir haben uns nach dem ersten Podcast nochmal darüber ausgetauscht, welche Themen für die Zuhörer interessant sein könnten. Und wir haben uns das letzte Mal sehr viel über humanitäre Katastrophe, über Hilfegesuche, über internationale Staatengemeinschaften, Menschenrecht, Völkerrecht unterhalten, so dass ich es gar nicht mehr so richtig wiedergeben kann, weil das so eine Fülle an Themen waren. Und wir haben uns darüber unterhalten, jetzt in dem zweiten Teil des Podcasts in die Umsetzung zu gehen, in die praktische Umsetzung. Wie schaut denn das Ganze aus? Jetzt hast du gesagt, Menschenrecht und Völkerrecht haben zwei unterschiedliche Herangehensweisen oder beziehungsweise zwei unterschiedliche Bedeutungen. Und wir haben auch herausgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, wenn ein Staat einen Hilfegesuch stellt oder man vielleicht im internationalen Bereich merkt, dass das Land ohne humanitäre Hilfe nicht mehr weiterkommt und ja, dass es gar nicht so einfach ist, die Hilfe dahin zu bringen, wo sie hingehört. Jetzt haben wir, oder hast du es als letztes dann eben diese Thematiken ausgearbeitet bzw. uns zukommen lassen. Und meine konkrete Frage jetzt als Einstieg wäre, wann darf und kann denn das Rote Kreuz helfen? Wann können sie Hilfe in solche Gebiete schicken? Und gibt es hier ein Spannungsfeld?
Ja, Rote Kreuz zwar als weltweit größte humanitäre Bewegung, ich weiß nicht, in wie vielen Staaten die Rote Kreuz-Bewegung aktiv ist, fast überall, glaube ich, ist ja kein eigenes Land, genau, sie sind woanders aktiv. Sie können aber helfen und haben auch einen Sonderstatus, dadurch, dass nicht nur das Rote Kreuz, sondern ein paar andere sogenannte Völkerrechtssubjekte sind. Also auch vor der UN anders wahrgenommen werden als jetzt irgendeine kleine NGO, um es überspitzt zu sagen. Davon gibt es wirklich nur eine Handvoll. Das sind die originären, sogenannte geborene Völkerrechtssubjekte, die haben den gleichen Status wie Staaten selbst. Das ist das Internationale Rote Kreuz, oder die Bewegung des Internationalen Roten Kreuzes, das ist der Heilige Stuhl und der Malteser Ritterorden. Daneben gibt es dann Derivative, das sind gekorene Völkerrechtssubjekte. Das ist die UN und seitdem die EU 2004 den Lissabon-Vertrag unterzeichnet hat, auch die EU. Und dann kommt jetzt auf der einen Seite das Rechtliche als Völkerrechtsobjekt, kommt dann das Rechtliche der verschiedensten Organisationen, die Leitprinzipien von solchen internationalen Organisationen wie die Rotkreuzbewegung. Das heißt, sie dürfen nach der Einwilligung eines betroffenen Staates humanitäre Hilfe leisten. Nach ihren eigenen Regeln müssten sie es aber auch sogar. Und wir haben ja halt, wie beim letzten Mal festgestellt, kein Recht zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates, bis auf wenn wir in die humanitäre Intervention reinkommen. Das würde das Rote Kreuz nicht machen. Aus Grund dessen, weil sich das Rote Kreuz an den humanitären Imperativ festhält, zu Recht, zum Glück, genau richtig, die neutrale, unparteiliche, unabhängige humanitäre Hilfe, da wo sie tatsächlich am meisten benötigt wird, bei den Menschen in Not.
Wow, wahnsinnig interessant. Jetzt aber genug der Theorie. Lass uns ruhig etwas praktischer werden. Nehmen wir mal an, ein betroffener Staat hat Hilfe angefordert und die internationale Staatengemeinschaft hat rechtskonform Hilfe angeboten. Welche Hilfe kommt jetzt oder welche Hilfe kann man jetzt erwarten und was wird hier alles abgedeckt? Geht es da nur um Gesundheit und Medizin? Geht es um Versorgung? Um welche Strukturen geht es hier und eben welche Bereiche werden dadurch abgedeckt?
Das ist ein relativ großer Bereich, der von Lage zu Lage unterschiedlich ist, tatsächlich also sehr bedarfsorientiert. Grob gesagt, es gibt 11 Cluster, das sind Sektoren, in denen dann Hilfe geleistet wird. Und für jeden dieser Cluster, jeder Sektor, ist eine Organisation der weltweite Hauptansprechpartner. Das sind die Leitorganisationen. In den allermeisten Fällen steckt da wiederum die UN dahinter, also ob es jetzt UNICEF für Kinderschutz ist oder sonstiges. Je nach Lage haben wir also einen Bedarf, der durch den Sektor abgedeckt werden muss. Und das sind sowas wie Gesundheit, Wassersanitätsversorgung und Hygiene, im Englischen schöne Abkürzung WASH, Logistik, die Notunterkünfte, Bildung, Camp-Koordinierung, Telekommunikation, Ernährung. Ein paar sind noch, glaube ich, übrig, genau. Für 2022, letztes Jahr, hat UN in ihrem Global Humanitarian Overview Bericht davon gesprochen, dass weltweit 274 Millionen Menschen für humanitäre Hilfe bedürftig waren, einen Anspruch hatten praktisch. Und durch diese 11 Sektoren 183 Millionen auch angesprochen werden konnten oder könnten. Um das zu machen, braucht man Geld, ist leider so. Und zwar richtig viel. Für 2022 hat man davon gesprochen, ca. 41 Milliarden zu brauchen, um die 183 Millionen tatsächlich zu versorgen oder durch unterschiedliche Unterstützungsleistungen wirklich zu helfen.
Okay, das ist eine Hausnummer. 41 Milliarden Dollar, das muss man erstmal herkriegen. Wie werden jetzt dann aufgrund dieser horrenden Kosten, wie werden solche Einsätze und die Struktur, die ja dahinter steht und kontinuierlich aufrechterhalten werden muss, wie wird das Ganze finanziert?
Ganz genau, das sind zwei Dinge, der Einsatz und die Struktur dahinter, und das geht nur durch Spenden. Staaten verpflichten sich, Gelder zur Verfügung zu stellen. Da ganz vorne mit dabei sind natürlich die USA, Deutschland, die EU. Auch England historisch gesehen, das sind so die größten Geldgeber. Vor 2 Jahren hat die USA knapp 9 Milliarden an humanitären Geldern bereitgestellt. Was dann nochmal eine Steigerung war zu dem Jahr 2020, ist besonders ja dadurch, dass Corona dort angefangen hat oder weltweit uns alle getroffen hat. Deutschland hat 2021 1,8 Milliarden Euro bereitgestellt für humanitäre Hilfe. Das war nochmal mehr als die 1,5 Milliarden der EU selber, wo Deutschland ja auch einen Teil dazu beiträgt. Und dann ist bei der Finanzierung nochmal absolut wichtig, ob Geld zweckbezogen ist, also für einen ganz bestimmten Grund, ein bestimmtes Szenario, ein Land, eine Unterstützungsleistung, ein Sektor, oder flexibel genutzt werden kann. Das heißt, der Geber entscheidet so ein bisschen vorher, gibt es eine Leistungszusage oder kann ich einfach da, wo der höchste Bedarf ist, nach den humanitären Grundsätzen, dort das Geld einsetzen. Dann gibt es dazu noch Grants, das sind Beihilfen, die projektgebunden sind, dass ich in irgendeinem Land ein ganz bestimmtes Bildungsprojekt zum Beispiel durchsetzen möchte. Und hier dreht sich das Bild so ein bisschen bei den UN-Geldern, ist das meiste für die EU und von der EU und von der USA sehr zweckgebunden. Und Deutschland und England legen Wert auf die operative Flexibilität, geben also ihre Grants sehr frei aus.
Wow, danke dir. gehen wir mal einen Punkt weiter. Wir haben hier, oder beziehungsweise ich habe hier meine internationale Katastrophenhilfe-Checkliste vor mir liegen. Wir haben eine Lage, wir haben die Rechtssicherheit und wir haben Geld. Wie geht's weiter?
Sehr strukturiert, zum Glück. Das ist das Gute. Wir wollen am Anfang die Chaosphase so klein wie möglich halten. Die ist da, klar. Aber man kann sie reduzieren, indem man vor der Lage einen Monitoring laufen hat. Geht nicht überall so. Erdbeben ist ein bisschen schwierig oder Vulkanausbruch ist ein bisschen schwierig, klar. Aber es gibt ja unterschiedliche Lagen. Lagen, die sich langsam aufbauen, wo es ein schleichender Prozess ist, bis irgendwann so ein Threshold erreicht ist, wo die alltäglichen Maßnahmen zur Reduktion nicht mehr ausreichen, wo es nicht mehr vermeiden lässt, dass dann tatsächlich eine Lage eintritt. Bei Trockenheiten, Pandemien oder sonst was. Aber dagegen stehen auch halt die plötzlichen Ereignisse, wie eine Sturzflut. Und da hat die EU und auch die UN Frühwarninformationssysteme. Und das hilft natürlich. Du kannst für gewisse Lagen dann die Reaktionsphase einfach verkürzen. Die Bevölkerung kann alarmiert werden. Ein großes Tool ist da zum Beispiel der Fernerkundung Copernicus der EU. Wenn jetzt das Ereignis eintrifft, dann ist erstmal das betroffene Land selber gefragt. Können wir die Auswirkungen alleine kompensieren? Haben wir genügend Expertise, Schutzeinrichtungen, Rettungskräfte im eigenen Land? Weil erstmal wirklich diese nationalen Strukturen greifen. Bei uns wäre das die Feuerwehr, THW, die Hilfsorganisation, lokale, regionale, nationale Verbände. Oder wir brauchen gleich subsidiäre Hilfe. Also das heißt, eine staatliche Institution muss regulativ eingreifen. Das wäre dann in unserem Falle der nationale Bundeswehreinsatz bei einer Hochwasserlage. Daneben gibt es bilaterale Hilfe. Das heißt, die Anrainerstaaten oder der große Handelspartner, wie auch immer. Denn manchmal spielt ja leider die nationale Politik eine größere Rolle als die Hilfe für die eigene Bevölkerung. Wobei halt dieser Faktor mitspielt, die Angst, negativ oder schwach vor der Weltgemeinschaft dazustehen, wenn man oder weil man sich nicht selber helfen kann. Denn wenn man sich halt nicht selber helfen kann oder einfach eine zügige, umfassende Unterstützung in Anspruch nehmen möchte, kann man ja im Endeffekt einfach bei der UN oder bei der EU anrufen. Die haben absolut erfahrene Experten, die haben hochspezialisierte SAR-Einheiten, die einfach nicht jedes Land vorhalten kann. Zu teuer, zu viel Expertise. Und dann benötigt ein Land internationale Hilfe.
Okay. Und wer koordiniert das? Und jetzt mal praktisch für mich gesehen, wo kann man da anrufen, wenn ich Hilfe brauche? Wer ruft an?
Bei der UN wäre das OCHA, das ist Office for the Coordination of Humanitarian Aid. Die sitzen in New York und in Genf. Also das Büro zur Koordination von Hilfsmaßnahmen. Die machen auch Fürsprache für Hilfsmaßnahmen. Hier wird sie so ein bisschen politisch auch eingemischt, in dem Sinne, hey, hier muss man Hilfe leisten. Und es wird Informationsmanagement geleistet. Eine Stufe nicht darunter, sondern daneben. Auf der europäischen Ebene wäre es das IRCC, Zentrum für Koordination von Notfallmaßnahmen in Brüssel. Das ist so die zentrale Kontaktstelle, wenn man die Solidaritätsklausel in Anspruch nehmen möchte. Das heißt, hier geschieht wirklich so eine 24/7 Echtzeitbeobachtung. Hier wird auf das Ersuchen von Mitgliedstaaten der EU oder von Drittstaaten reagiert. Beide UN und EU haben dafür eine Online-Plattform, sodass jederzeit transparent jede Seite weiß, was wird gerade benötigt, was wird angeboten, was wurde bereits verschickt. Bei der EU heißt das CECIS, sieht aus wie Windows 95, aber erfüllt seinen Zweck. Und bei der UN ist es das Regional OSOC, sieht auch nicht viel moderner aus, aber inhaltlich ist es halt ein ziemlich nützliches, praktikables Tool. Und dann ganz wichtig, du selber kannst leider nicht anrufen, das machen nur staatliche Institutionen. Das heißt, die Hilfeanforderung läuft über die Regierung, in unserem Fall also wahrscheinlich das Innenministerium, Hilfe anbieten über das Auswärtige Amt. Und naja, dann kannst du halt nur so ein bisschen hoffen, dass du in einem Land lebst, dass solche Lagen auch bei solchen Lagen jegliche politischen Agenten einfach mal hinten anstellt und sagt, na, wir brauchen schnell globale Hilfe, weil dafür gibt es diese Strukturen. Dafür haben sie sich in den letzten Jahrzehnten einfach bewährt, dass die EU und UN effektiv schnell helfen können.
Gut, okay. Nehmen wir an, mein Land hat jetzt an der richtigen Stelle angerufen. Also nicht ich, sondern mein Land und an der richtigen Stelle. Beziehungsweise geklickt und gesagt, hier, ich bin das Land XY, wir brauchen schnell Hilfe. Wie geht's weiter?
Jetzt wird die angefragte Hilfe und die angebotene Hilfe miteinander verknüpft. Das heißt, viele NGOs, die in den Ländern aktiv sind oder auch die staatlichen Player, die Völkerrechtssubjekte, die beobachten diese Frühwarnsysteme selbstständig. Das heißt, sie haben auch so einen Blick drauf, okay, da baut sich gerade was zusammen. Sie haben vielleicht ihre Einheiten längst selbst mobilisiert, haben nochmal in ihren eigenen Lagern nachgeschaut und haben das dann auch schon bei CETES oder bei Vostok aktualisiert. Die koordinierende Stelle gleicht dann ab, schaut danach, okay, wir können Bedarf erfüllen, kann man hier schon mal bestätigen. Es werden weitere Angebote an den betroffenen Staaten übermittelt und dann auch wiederum weitere Hilfsgesuche, die ankommen, egal wie spezifisch, zurück an den Geber gesendet. Und dann können die ersten Einheiten losfliegen oder losreisen, wie auch immer. Und wenn wir dann den Schwenk rüber machen auf den betroffenen Staat, da ist es dann so, vor Ort übernimmt dann, sagen wir mal, wir sind außerhalb von europäischen und amerikanischen Strukturen, der Humanitarian Coordinator und das Humanitarian Country Team, die reden mit der nationalen Regierung beziehungsweise mit Lima, das ist dann die lokale Notfallbehörde. Und hier meldet sich das erste Team, das ankommt, ob es jetzt UNDAC ist, ob es das sind Notfallmanager der UN, ob es irgendein SAR-Team ist, baut das OSOC auf, das On-Site Operation Coordination Center. Das ist so die örtliche Koordinierungsstelle.
Okay, mit Blick auf meine Mitschrift, OCHA, UNDAC, Lima, OCOCC, hilf mir, andere Sprache, andere Herangehensweise, Fragezeichen?
Ja, ich würde mal sagen, wie in jeder Blaulichtorganisation, wir meinen alle das Gleiche, aber sprechen doch andere Sprachen. Im internationalen Bereich ist es einfach so, klar, du musst dich auf irgendetwas einigen, das ist im Normalfall Englisch, vor allem in der UN. Außer du arbeitest es dann wiederum für die EU, dann musst du auch sehr viel Französisch dabei haben. Meine alte Position im Generalsekretariat ECHO, da passten die Buchstabenkombinationen weder zu englischen noch zu französischen Übersetzungen. Und ich lasse es einfach mal, dass ich es hier ins Französische übersetze. Im Feld sollten Einsatzkräfte vor allem regionbezogen sprechen können oder mehrsprachig klarkommen in dem Sinne. Ich muss mit meinen eigenen Einheiten klarkommen, aber ich brauche den Austausch mit den betroffenen Kräften vor Ort. Ist halt so, in Südamerika herrscht ein bisschen Spanisch eher vor, im Nahen Osten ist es Arabisch, Farsi, wie auch immer. Und im afrikanischen Umfeld kommt man mit Französisch noch mal ein bisschen weiter.
Okay, verstanden. Also Mehrsprachigkeit ist wahnsinnig wichtig. Und man muss natürlich auch schauen, in welchem Bereich, dass man tätig ist. Und wie man sich da artikuliert. Ich glaube, nach den Bausteinen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, bis hin wirklich zu der Hilfe vor Ort, kommt jetzt auch noch das sprachliche Problem dazu. Wer sind jetzt die Player und wer bringt sich wie ein bei dieser Systematik?
Genau, also das Erste, was ich vorhin meinte, wären im Normalfall die UNDAC-Teams, die Teams von der EU, die hochspezialisiert sind, die als erstes dort ankommen würden in einem betroffenen Land. Und dann die erste Kontaktstelle aufbauen, die erste Basis, den Single Point of Contact zwischen betroffenen Land und weiteren eintreffenden Helfern. Aber das Ganze ist einfach ein zeitlicher Faktor. Das heißt, manchmal sind gewisse SAR-Teams, die extrem gut ausgebildet sind, auch diesen Verwaltungsapparat mitbringen, Verständnis dafür mitbringen. Vielleicht, weil sie woanders lokalisiert waren, als sie mobilisiert wurden, schneller vor Ort. Und dann bauen die einfach dieses System auf, weil es in dem Sinne ja doch wieder strukturiert ist. Das ist im Grunde ist es so, wer zuerst kommt, übernimmt die Leitung. Es ist wie hier an Land, der ersteintreffende RTW übernimmt erstmal, bis dann halt jemand kommt, der strukturiert danach überführt. Und ganz am Anfang hat das OSOC super viel zu tun. Also muss sich natürlich um den eigentlichen Auftrag kümmern, Leben retten, Leiden zu lindern. Aber daneben kommt das Reception Center wird aufgebaut, registriert dann die weiteren eintreffenden Teams. Die Logistik muss koordiniert werden, weil wir haben leider nicht immer den in Anführungszeichen Vorteil, dass das Schadensgebiet auch direkt neben dem Flughafen oder direkt neben dem Hafen ist. Da sind auch teilweise noch Distanzen zu überwinden. Einfuhrmodalitäten, selbst in Krisenlagen haben gewisse Länder ein Problem damit, dass du dreckige Schuhe, also Erdkruste oder sonstige invasive botanische Körner mitbringen würdest. Da muss man drauf achten. Es müssen Übersichtspläne erstellt werden. Die Hilfsgüter müssen irgendwie koordiniert werden. Ich habe jetzt einen großen Haufen von Gütern singulär an einem Ort, deren Lagerung. Und naja, wenn wir dann auch keinen Flughafen mehr haben, dann muss man sogar als koordinierende Stelle die Fluglotsentätigkeit übernehmen. Dann mache ich keine SAR-Arbeit mehr, dann bin ich tatsächlich auch noch Fluglotse.
Okay. Meine Frage ist jetzt halt, bei diesen doch sehr hochspeziellen Teams und gut ausgebildeten Teams, wer kann hier mitwirken? Kann hier jeder mitwirken? Wie bereiten sich solche Mitarbeiter auf Einsätze und ihre Rolle in diesen Ländern vor? Und welche Rolle spielen die NGOs? Und was ist eigentlich eine NGO?
Also zu der ersten Frage, ja. Jeder kann mitwirken in dem Sinne. Also ich glaube, so jemand wie dich. Wir stecken dich sofort ins Flugzeug und fliegen dich zum nächsten Krisenherd. Perfekt. Du bringst da eine gewisse Erfahrung mit. Das ist optimal. Aber klar, genau wie hier im BZB ist ja der Gedanke, wir brauchen Weiterbildung, um dann in so einem Einsatz wirklich auch funktionieren zu können und tatsächlich richtig helfen zu können. Ich will ja nicht nur helfen, sondern ich will auch helfen können. Man erlebt ja in so einer Großschadenslage im Ausland oft auch traumatische Ereignisse. Das sind besondere Lagen in einer Komplexität, komplex jetzt auch mit dem Hintergrund bewaffneter Konflikt. Sie sind kräftezehrend. Die komplette Infrastruktur ist zerstört, kannst dich also auf gar nichts mehr verlassen, du musst alles selber mitbringen. Du bist auf der anderen Seite der Welt, es sind Ad-Hoc-Lagen, es sind oft sehr lang anhaltende Lagen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was willst du überhaupt machen vor Ort? Also bist du eher in dieser Rolle eines Koordinators, willst du für die UN oder die EU arbeiten? Bist du medizinisch vorgeprägt, also medizinisches Personal wie Ärzte ohne Grenzen es mitbringt oder das Rote Kreuz? Oder, haben wir das Beispiel NGO, eine Non-Governmental Organisation, eine Nicht-Regierungsorganisation, die einen Verein mit einem bestimmten Ziel, in dem Sinne sowas wie den Norwegian Refugee Council, das NRC oder das International Rescue Committee, das IRC, die ein bisschen mehr den Schwerpunkt auf Flüchtlingsarbeit leisten oder setzen. Oder möchtest du vielleicht Teil eines User-Teams werden? Kannst du zum THW gehen? Die haben mit dem Sieber, ich glaube, das beste Deutsche, in Beste in Anführungszeichen, es gibt eine Klassifizierung von Light, Medium und Heavy. Und THW stellt ein Heavy-User-Team. Dann gibt es das ISA Germany und das FIRE Internationaler Katastrophenschutz Deutschland e.V. Die haben auch noch User-Teams. Es gibt also eine riesen Bandbreite. Ich selber habe für ECHO gearbeitet, für die EU-Kommission, war aber nicht in Field Missions. Das heißt, ich habe vorher Training bekommen, aber halt für mich spezifisches Training. Wenn du tatsächlich raus ins Feld gehst, musst du Sicherheitskurse machen. Hier, bei der UN gibt es sowas wie den Online-Kurs Be Safe. Das ist ein Sicherheitsbewusstseinskurs. Wie reagiere ich bei aktiven Schützen? Passende Verhalten dazu, wenn es geht. Security Awareness Training, Pressetraining, kulturelle Besonderheiten, alles sowas. Da kann man auf kayaconnect.com nachschauen, richtig tolle Trainings, oder auf reliefweb.com. Da gibt es dann neben Informationen zu aktuellen Katastrophen und Factsheets über Ländern, wo man hinkäme, auch Informationen über Organisationen selber, die hier in der humanitären Hilfe aktiv sind, Weiterbildungsmöglichkeiten, ganz viele, und dann auch die Verlinkungen zu Jobs, die von diesen Organisationen gerade angeboten werden. Und bevor man dann wirklich in den Einsatz geht, ja, man braucht halt ein Training zur Sensibilisierung für feindliche Umgebung. Das heißt, proaktive Sicherheitsmaßnahmen, Techniken, um potenzielle Gefahrensituationen zu erlernen. Wie komme ich mit einer Geiselnahme? Kann ich damit adäquat umgehen? Taktische Medizin, super wichtig. Und halt auch das persönliche Erfahren von Gefahrensituationen und eigenen Grenzwerten. Also wie weit kann ich eigentlich, was für einen Belastbarkeitsradiusrahmen habe ich? Und naja, eigentlich kannst du so einen Heatkurs vergessen, kannst auch gleich zum BZB gehen, okay. Ja.
Okay, ich hätte noch eine abschließende Frage. Und zwar, gibt es ein deutsches Beispiel für internationale Katastrophenhilfe, an dem wir das festmachen können oder die exemplarisch dafür stehen?
Da überlege ich tatsächlich, weil wir mit Deutschland relativ gut dastehen. Ich könnte mal den Vergleich setzen zwischen letztes Jahr 2022, das Hochwasser in Pakistan und das Ahrtal-Hochwasser ein Jahr vorher in Deutschland. Und 2022 war es so, dass teilweise fast, glaube ich, ein Drittel der Landfläche von Pakistan unter Wasser stand. Und natürlich brauchte dann dort die Bevölkerung, die Gemeinschaft Hilfe. Und da hat die UN die Bedarfe ungefähr mit $225 Millionen klassifiziert für die verschiedensten Sektoren, nicht den Wiederaufbau, nur sowas wie Gesundheit, Shelter und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt sind nur ein Drittel dieses Bedarfes der UN tatsächlich durch Spendengelder zusammengekommen. Wenn ich jetzt Deutschland angucke, ein Jahr vorher, im Juli 2021, absolut eine der schwersten Katastrophen in der deutschen Nachkriegsgeschichte mit über 180 Toten. Wir haben aber die nationale Lösung bevorzugt. Wir haben zwar bei der EU nach Copernicus-Daten angefragt, aber anders als unser direkter Nachbar Belgien, die haben sofort den europäischen Katastrophenschutzmechanismus aktiviert. Und da haben dann durch Österreich, Italien, Frankreich kleine Einheiten, Boote, Pumpen und so weiter bekommen. Deutschland ist so aufgrund seiner Größe und der Struktur der Einsatzteams und des Equipment, das wir vorhalten, in der Lage, sich erstmal national selber zu helfen. Weil wir als betroffene Gesellschaft nicht komplett überfordert waren. Natürlich waren das Schadensgebiet im Ahrtal, im NRW und in Rheinland-Pfalz, waren wahrscheinlich alle Einheiten in der Nähe gebunden, absolut. Aber daneben hatten wir noch 14 Bundesländer. Und die 14 Bundesländer konnten weitere Hilfe leisten. Bayern allein hat über 1000 Rettungskräfte geschickt, Hubschrauber, mehrere Kontingente waren da. Und da sieht man mal wieder, egal ob wir jetzt internationale Hilfe oder nationale Hilfe haben, es geht erstmal um Hilfe an sich. Das heißt, um gemeinsam auf Strukturen zurückgreifen zu können und denen dann zu helfen, wo die Not am größten ist.
Wow, ich bin immer noch geflasht von dem Thema und von deiner Tiefe in diesem Thema. Ich hätte ungefähr noch 12.000 bis 13.000 Fragen an dich. wir haben uns aber auf die Fahnen geschrieben, die Podcasts auch noch in einem hörbaren Bereich zu gestalten. Und ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir für den zweiten Teil des Podcasts. Und ich kann euch, den Hörern, auch versprechen, dass es nicht der letzte sein wird mit dem Wilco, weil es so wahnsinnig viel Spaß macht, mit dir über solche Themen zu sprechen, weil du, man merkt, dass du das Ganze lebst, dass du auch dementsprechend die fachliche Tiefe hast, um hier drüber zu referieren. Und ich freue mich nicht nur auf den nächsten Podcast mit dir, sondern auch auf den immerwährenden und guten Austausch hier im Zentrum und auf das ein oder andere Gespräch bei einer Tasse Kaffee oder Tee und über den Austausch, auch über die Geschichten, die du auf deinem Werdegang hier zum BZB schon erlebt hast. Und nur so, und ich glaube, das spiegelt das Ganze bei ZBE oder das, also hier uns als Zentrum auch wieder, ja, diese Multifaktorialität von unterschiedlichen Perspektiven und aber auch den Blick über den Tellerrand zu wagen, in diesem Fall in den Bereich der internationalen Katastrophenhilfe. Und vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, du hast auch versprochen, da noch ein bisschen was zu schreiben in Form eines Blogs. Ich mache das immer ganz gern, weil dann, wenn er jetzt Nein sagt, also ich binde ihn jetzt hiermit.
Haben wir es auf Tonspur, okay. Nee, ich würde mich drüber freuen. Ich hatte die Möglichkeit, zu dem Thema ein bisschen ausführlicher, knapp so 5 bis 6 Unterrichtseinheiten an einer bayerischen Hochschule zu referieren. Und natürlich muss man das ein bisschen runterbrechen, aber ich versuche es mal in einem Blog zusammenzufassen. Ich würde mich auch darüber freuen, vielleicht Fragen unter diesem Podcast oder auf welchen Medien es übers BZB auch verteilt wird, gerne zu beantworten, dass man vielleicht eine gewisse Richtung noch vorgeben kann. Also gerne drunter irgendwas schreiben oder an unsere E-Mail-Adressen kontaktieren. Das wird mich dann erreichen, weil ich glaube, wir müssen nämlich, ich schaue auf die Uhr, es klingelt gleich das nächste Leitungsschwurfix, ne? Dann treffen wir uns gleich wieder. Ich muss wirklich Danke sagen. Das war ein richtig tolles Gespräch. Ich kann das Kompliment zurückgeben und will dazu sagen, ich hatte jetzt zwar die Bühne, dass ich hier über internationale Katastrophenhilfe reden durfte, aber wie du es schon sagst, das macht so ein bisschen den Flair des BZB aus. Viele von unseren Kollegen sind da, haben da versteckt noch einige richtig tolle Geschichten zu erzählen. Deswegen würde ich mich freuen, dort auch noch mehr zu erfahren. Ich freue mich drauf, komme gerne wieder und sage vielen herzlichen Dank.
Danke dir, Wilko. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Genießt die Zeit, kleine Abmoderation. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren im Bereich Katastrophenschutz, dann kommt gerne ans Zentrum hier bei uns oder schreibt uns eine Mail an info@bayzbe.de oder wie gesagt, geht auf die Homepage unter www.bayzbe.de. Und ihr könnt euch dann Lehrgänge aussuchen, die ihr hier bei uns bestreitet und mit uns gemeinsam. Und auch der Wilko wird sicher das ein oder andere Mal hier vor Ort sein. Vielen Dank fürs Zuhören, einen schönen Tag und bis zum nächsten Podcast. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ja.